ARD.
SWR Kultur. Forum. Urlaub als Gewissensfrage. Wohin darf man heute noch reisen? Heute mit Doris Maul. Leere Flieger, sinkende Buchungszahlen. Seit Donald Trump in Amerika an der Macht ist, wollen tatsächlich weniger Menschen Urlaub in den USA machen. Viele von ihnen empören sich über den Regierungsstil Trumps. Aber auch bei Zielen wie der Türkei oder Italien fragen sich immer mehr Reisende, ob es moralisch vertretbar ist, in diese autokratisch bzw. rechtspopulistisch regierten Länder zu fahren. Sind diese Bedenken angemessen? Gibt es überhaupt so etwas wie allgemein verbindliche, legitime Motive zu reisen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Im Studio ist Harald Friedl. Er ist Professor für angewandte Tourismuswissenschaften an der FH Joanneum Graz und beschäftigt sich seit vielen Jahren unter anderem mit dem Thema ethisches Reisen. Ich begrüße außerdem Anke Budde. Sie ist Präsidiumsmitglied im Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft und gleichzeitig sehr nah dran sozusagen an den Reisemotiven der Menschen, weil sie auch selber ein Reisebüro in Retzenheim bei Mainz betreibt. Und mit dabei ist auch der Schriftsteller, Philosoph und Essayist Christian Schüle. Sein Buch zum Thema heißt »Vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen«. Herr Schüle, Sie nennen das Reisen unter anderem, Zitat, »die stets wieder entfachte Bereitschaft zur Neugier auf das, was der Fall ist«. Was aber, wenn Donald Trump der Fall ist? Sollte man trotzdem in die USA reisen?
Ja, Donald Trump ist wirklich ein ganz furchtbarer Fall, er selbst. Aber ich finde, man sollte sich davon nicht abhängig machen und in die USA reisen wie auch in alle anderen Länder. Weil wenn Sie überlegen, ist nur noch 8% aller weltweiten Länder sind liberale Demokratien. Da würde man bei 92% dann ja gar nicht mehr irgendwo hinkommen. Also insofern finde ich moralisches Reisen eigentlich immer etwas problematisch und ich würde sofort in die USA reisen.
Frau Budde, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, man reist nicht, um Politik zu machen. Heißt das in Abwandlung von Bertolt Brechts bekanntem Spruch, erst kommt das Reisen, dann die Moral?
Na, so werde ich es nicht auslegen. Aber am Ende reise ich in ein anderes Land, um Menschen kennenzulernen, um Kulturen kennenzulernen, auch um einen Perspektivwechsel vorzunehmen und auch für mich etwas Neues zu entdecken im Gespräch mit den Menschen vor Ort. Und da gibt es vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit auch die Möglichkeit, dass man über Politik diskutiert. Aber ansonsten sollte man das Land kennenlernen.
Herr Friedl, welche Rolle sollte die Moral Ihrer Meinung nach beim Reisen spielen?
Also ich halte es schon für sinnvoll, sich die Frage zu stellen, warum reise ich wohin? Was will ich damit erreichen? Insofern ist jedes Handeln immer politisch und jedes Handeln mit Konsequenzen verbunden. Nur man kann niemanden dazu zwingen. Das ist gerade die falsche Herangehensweise, also der erhobene moralische Zeigefinger. Wenn jemand ein Problem mit Trump hat und sagt, er will deswegen nicht in die USA, dann ist das eine legitime Überlegung. Aber es gibt viele Regionen in den USA, wo ich selber gearbeitet habe, wo man durchaus Trump-kritisch ist, zum Beispiel Kalifornien, wo es viele Dinge zu entdecken, viele Begegnungen möglich sind, die durchaus einer liberalen Politik auch Vorschub leisten kann.
Frau Budde, Herr Friedl hat eben gesagt, man sollte sich fragen, warum reise ich? Warum wollen Ihre Kunden und Kundinnen denn in fremde Länder fliegen oder fahren? Also welche Motive begegnen Ihnen im Alltag? Fangen wir mal damit an.
Das ist die Neugier auf etwas Neues, etwas anderes kennenzulernen. Und manchmal ist es auch einfach ein Hobby, dem man nachgehen kann. Sei es das Tauchen, sei es das Motorradfahren, wo man sagt, hier kennt man jetzt schon alles oder hier ist das nicht möglich bei uns in Deutschland. Und das ist dann der Reisegrund. Es gibt so viele verschiedene Reisemotive und Gründe und jeder ist auch gut und wichtig.
Herr Schüle, Sie unterscheiden zwischen Reisenden und Urlaubern und sagen, ein Reisender urlaubt so wenig wie ein Urlauber reist. Klären Sie uns doch bitte mal auf, was Sie damit genau meinen.
Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen Urlauben und Reisen. Urlaub, was absolut legitim ist, ist immer schon angekommen sein. Man fährt irgendwo hin, man ist an diesem Ort, man möchte dort bleiben und man möchte es gut haben. Reisen, zumindest in meiner Interpretation, ist immer auf dem Weg sein. Und man könnte fast sagen, wer reist, der kommt ja gerade deswegen nicht an, weil er reist, sondern immer unterwegs ist. Und ich habe immer die Feststellung gemacht in meinem Leben, ich mache ja auch beides, dass das Reisen eigentlich etwas ist, was mir enorm viel gebracht hat in meinem Leben für die Selbsterkenntnis, für auch die Welterfahrung, für, was auch schon völlig richtig bemerkt wurde, gerade eben die Neugier, das Staunen, was der Fall ist. Also wenn ich irgendwo hinfahre, dann will ich etwas lernen über die Welt. Und ich finde ja immer, Reisen ist fast sowas wie ein Menschenrecht. Das ist nirgendwo festgeschrieben, aber ich finde, man kann es so sehen. Aber ich finde irgendwie auch, es ist eine Art von Menschenpflicht, weil in globalisierten Zeiten, in denen wir alle leben und deren Segnung wir auch gerne in Kauf nehmen, finde ich, hat man irgendwie auch so ein bisschen die Pflicht, sich kundig zu machen, und zwar selbst über das, was in den anderen Ländern vor sich geht, bevor ich dann anfange, es zu beurteilen. Also das ist für mich sozusagen der große Unterschied, und beides ist völlig legitim. Also wer gerne urlaubt, soll das wunderbarerweise machen, aber ich finde, das Reisen ist eben nicht Urlauben.
Aber jetzt haben Sie gesagt, es gibt schon die Pflicht, sich darüber zu informieren, was in den anderen Ländern vor sich geht. Was bedeutet das denn?
Also das Wort Menschenpflicht ist so ein bisschen stark natürlich. Ich fühle mich zumindest verpflichtet, in fremde Länder zu reisen, um mich zum Beispiel auch selber als Fremder zu fühlen. Das ist ein Effekt, wo das Reisen sozusagen sehr stark zum Ausdruck kommt, dass ich mich als Fremder in der Fremde erfahre und vielleicht dann, wenn ich zurückkomme in meine Heimat, wieder ein größeres Sensorium dafür habe, wie sich Fremde, die in unser Land kommen, vielleicht fühlen müssen. Also der Reisen ist ja immer ein Fremder außerhalb seines eigenen Landes. Das ist eine Form von Selbstverpflichtung, die ich zumindest habe, und ich würde mir wünschen, wenn das bei vielen anderen eben auch der Fall wäre, also irgendwo hinzufahren und sich das anzuschauen, dort zu sein, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, wie auch schon völlig richtig gesagt wurde, um das Land erst dann beurteilen zu können und nicht irgendwie aus digitalen Foren heraus oder aus dem, was man aus den Medien kennt.
Also ich sehe hier zwei unterschiedliche Positionen. Die eine war ja, dass jeder Reisegrund gut und wichtig sei, und das andere ist eben diese Unterscheidung zwischen Reisen und Urlaub machen, oder ich unterscheide zwischen Reisen und Tourismus. Und ich denke, wir müssen hier einen Blick auf die kulturellen Grundlagen von Tourismus werfen, weil Tourismus ist ja Konsumkultur plus Mobilität. Das heißt, es ist eine zutiefst kapitalistische Praxis, bei der es, wenn man sich so wirklich die Reisemotive und dann das Reiseverhalten anschaut, wesentlich danach orientiert, dass die Leute sagen, okay, wie kann ich optimal meine Zeit nutzen? Wie kann ich maximal meine Erlebnisse intensivieren? Wie kriege ich möglichst viel für mein Geld? Und das ist die klassische kapitalistische Herangehensweise, und das dynamisiert auch den Markt entsprechend. Aber das Besondere dabei ist, dass eben gerade die Destination bei dieser Herangehensweise eher eine untergeordnete Rolle, nämlich die einer Kulisse, spielt. Es ist also ein ganz anderer Zugang, wenn ich sage, ich reise wohin und bin dort Gast, versuche mich anzupassen, versuche, wie es der Kollege eben gemeint hat, etwas zu erleben, versuche zum Beispiel Dinge zu konsumieren, die aus der Region sind, damit möglichst viel Geld in der Region bleibt, versuche also auf möglichst für die Destination und die Menschen förderliche Weise zu reisen. Das ist aber eine andere Zugangsweise, als wenn ich sage, ich will meinen Vorteil maximieren, weil ich habe ein Recht darauf, ich kriege was für mein Geld. Und das führt dann zu den vielen Effekten, den äußerst problematischen Effekten von Tourismus, wie Übertourismus, Konzentration, wo eben alle Leute dorthin fahren und fliegen, weil alle drüber ihre Postings machen und alle sagen, ja, man muss in Barcelona gewesen sein, in Dubai etc. Und das führt dann zu den verschiedentlichen destruktiven Effekten, wodurch dann Tourismus eben nimmer so ein großer Segen ist. Also nein, nicht jeder Reisegrund ist gut und wichtig.
Wir sind in die Sendung eingestiegen, so lautet ja auch die Grundfrage, ob das Reisen zum Beispiel in die USA oder auch in die Türkei ein moralisches Gewissensproblem ist, aufgrund der politischen Situation. Ich würde sagen, hier fängt das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Friedl, hier fängt das Reisen an, moralisch zu werden. Natürlich kann man Overtourism nicht schönreden, man kann es auch nicht wegreden, und die Probleme liegen auf der Hand, und es gibt so viele verschiedene Widerstandsbewegungen, ob das jetzt in Mallorca ist, in Barcelona, in Kroatien und so weiter, von Menschen, die sich die Wohnung nicht mehr leisten können, die auf die Straße gehen, kann das alles total nachvollziehen, und dieser Massentourismus, der sich ja über die Jahrzehnte hin entwickelt hat und der auch seit Corona übrigens tatsächlich auch gar nicht abgenommen hat, wie man am Anfang dachte, es hat sich ja noch eher beschleunigt, beschädigt die Voraussetzungen, die er braucht. Also im Grunde könnte man sagen, dass man durch Welterkundung gleichzeitig Weltzerstörung betreibt. Und das ist natürlich ein moralisches Problem, was jeder mit sich selber abmachen muss und was man auch nicht wegreden kann. Das sehe ich genauso, ja.
Wir haben jetzt ganz viele Themen aufgemacht, die ich total spannend finde, die irgendwie auch alle ineinander spielen, weil das ist ja genau unser Thema. Ethisches Reisen, moralisches Reisen, es ist ein viel, viel größeres Problem, als dass man es schwarz und weiß betrachten kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal schauen, vorhin wurde es angesprochen, wir informieren uns vorab. Und das erwarte ich auch von jedem Reisenden. Ne? Und wenn ich mich mit den Gegebenheiten, die mich dort erwarten und an die ich mich auch zu halten habe, damit nicht übereinbringen kann und sage, nee, da möchte ich mich nicht halten, dann ist das für mich eine ganz klare Entscheidung, dass ich sage, dann reise lieber nicht in das Land oder ich reise nicht in das Land. So, wenn wir jetzt aber auch nochmal auf das Thema Overtourism schauen wollen, das ist ein ernsthaftes Problem und mit dem setzt sich die Branche ja auch sehr ernsthaft auseinander. Und da muss man sagen, da sind manchmal natürlich Reiseinfluencer, wenn dann so ein Hotspot ausgemacht wird, nicht von Vorteil. Und das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, dass in Barcelona, in Griechenland, auf Mallorca Einheimische keine Wohnplätze mehr finden. Das heißt, wir müssen durch organisiertes Reisen hier wirklich eine Möglichkeit finden. Und da sind wir im globalen Kontext aufgefordert, dass wir Besucherströme so lenken, dass wir einzelne Regionen nicht überfordern.
Ja, ich möchte aber trotzdem jetzt nicht primär über Overtourism reden, sondern ich möchte gerne bei dieser Thematik Urlaub als Gewissensfrage bleiben und ganz konkret fragen, Frau Budde, wie groß ist denn der Anteil derer, die ihre Reiseziele nach ethisch-moralischen Kriterien auswählen? Also beispielsweise sagen, nein, in die Türkei, nach Antalya oder wohin auch immer, will ich nicht fahren, weil da regiert der Autokrat Erdogan.
Die Anzahl ist nicht so überdimensional. Ich würde sie bei mir im Reisebüro auf vielleicht 20% schätzen, die einzelne Reiseziele ablehnen, weil sie dort mit der politischen Führung nicht einverstanden sind. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir unsere Reiseentscheidungen immer davon abhängig machen, wie mir die politische Führungsriege gefällt, dann muss ich mir natürlich auch irgendwann die Frage stellen, darf ich noch nach Sachsen, darf ich noch nach Thüringen oder Brandenburg fahren? Ich bin selber Ostdeutsche, ich kenne in Sachsen, in Thüringen, überall im Osten nur ganz viele tolle, nette Menschen und es ist ein super schönes Reiseziel. Aber hier höre ich immer öfters das Argument, da fahre ich nicht mehr, da ist die AfD am Regieren. Genauso haben wir das Thema auch natürlich, wenn es in die Türkei geht, schauen wir in die Vereinigten Emirate. Auch dort sind gewisse Handlungen wie Küssen oder verschiedene Sachen strafbar und dann lasse ich es dort einfach. Nehme mir aber selber davon nichts weg, wenn ich mir das dann anschaue, mir ein eigenes Bild mache, auch mit den Menschen vor Ort spreche und damit vielleicht auch ein Stück von meiner Sicht in deren Gedankenkreis mit einfließen lasse.
Also das heißt, für Sie ist es nicht ausschlaggebend, ob es diese Diskrepanz in den Werten gibt, dass sich jemand entscheidet, dann doch in dieses Land zu reisen. Also so habe ich Ihre Position jetzt verstanden. Ist das korrekt?
Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Mhm. Für mich wäre es kein Grund, in ein Land nicht zu reisen, weil ich auch ein sehr politischer Mensch bin und keine Diskussion aus dem Weg gehe. Und ich es ganz wunderbar finde, mit Menschen zu diskutieren und zu verstehen, warum sie so handeln, warum sie so entschieden haben, warum sie vielleicht auch ihre Regierung unterstützen und warum sie diese Gesetze gut finden, wenn sie auch gegen Menschenrechte verstoßen.
Sehen das die anderen auch so?
Ich glaube, es geht um eine ganz grundsätzliche Frage. Ja, wenn jemand irgendwo hinreist, wo es aufgrund neuer politischer Entwicklungen einfach, wo dieses Land einfach zum Thema geworden ist, dann muss diese Person sich im Klaren darüber sein, hoppala, ich werde vielleicht unangenehme Fragen bekommen, wenn ich zurückkomme. Und das kann durchaus auch Thüringen sein oder was auch immer. Und im Grunde genommen ist es diese ganz simple Frage, die man sich stellen muss, wenn ich irgendwo hinreise, was bedeutet denn das? Welche Symbolik hat das? Und wie gehe ich damit um? Und wenn ich dann sage, na ja, erstens einmal, Türkei ist riesengroß, ist wahnsinnig komplex. Ich war letztes Jahr aufgrund eines Projekts in der Türkei, bin dann selber im Hinterland herumgegurkt und habe dort fantastische Menschen kennengelernt. Das war traumhaft. Erdogan war überhaupt nie präsent. Also ich kann das dann aber auch entsprechend argumentieren. Ich habe geschaut, dass Geld in die Region bleibt. Und es gibt ja so eine alte Faustregel, ja, dass man sagen kann, okay, wenn ich selber vielleicht sogar einen Nachteil davon nehmen könnte, weil ich dann angeschossen wäre, also angeschossen im Sinne von kritisiert und so weiter, und ich kann damit nicht umgehen, dann sollte ich es vielleicht eher nicht machen. Wenn ich aber eben sehr gute Gründe habe, weil ich bringe Geld in die Region, und wir wissen zum Beispiel aus verschiedensten Studien, dass wenn Länder boykottiert werden, dass das zum Teil eher zu einer verstärkten Haltung der Bevölkerung führt, dass sie eher zu dieser Politik stehen, so nach dem Schema, na jetzt erst recht, haben wir zum Beispiel in Österreich vor mittlerweile 23 Jahren auch gehabt. Also da hat es ja auch einen Boykottaufruf gegenüber Österreich gegeben mit der ersten Beteiligung einer freiheitlichen Partei an der österreichischen Regierung. Und das Interessante war, es sind dann viele Menschen ausgeblieben, andere sind erst recht kommen, so nach dem Schema, naja, gehen wir Nazi schauen. Also ich denke, wichtig ist, dass man sich einfach bewusst macht, da ist was im Busch, wie gehe ich damit um? Was will ich nicht? Ich will ja das Land kennenlernen, ich will mich mit dem auseinandersetzen, und das kann durchaus eben auch ein kritisches, ein schwieriges Land sein.
Ja, Sie haben die Diskussion um Ihre Bundestagswahlen ja genauso mitbekommen wie wir auch. Es hätte ja fast um ein Haar eine FPÖ-Regierung gegeben. Das hätte dann bedeutet, in der Konsequenz der Logik dort nicht hinzureisen, wo wir autoritäre Tendenzen haben, dass man von dem Moment an nicht mehr nach Österreich hätte fahren sollen, weil das moralisch irgendwie fragwürdig wäre. Und dabei ist Österreich so ein tolles Land. Und jetzt ist es natürlich andersrum ausgegangen, was man am Anfang nicht gedacht hatte. Jetzt kann ich wieder reisen oder unbefangen reisen. Also das zeigt so ein bisschen auch so die Ambivalenz einer moralischen Haltung dazu, finde ich. Und das Zweite, was ich gerne sagen würde, und ich würde es versuchen, ins Positive mal zu wenden, was passiert denn eigentlich, wenn ich in Länder reise, die autokratisch regiert sind, die zum Teil vielleicht auch Diktaturen sind? Ich spreche auch aus Erfahrung, ich kenne das. Ich war in Usbekistan, da war es tatsächlich ein autokratisches Land. Ich war in China, ich war tatsächlich auch längere Zeit in der Türkei. Ich habe einige Erfahrungen auch schon gemacht mit problematischen Visa und so weiter. Es hat sich immer gelohnt. Und warum sollte ich in Kauf nehmen, in Länder zu reisen, in denen Wertvorstellungen gegen die verstoßen wird, die uns vielleicht wichtig sind? Aus drei Gründen. Das erste ist, aus Dankbarkeit finde ich über jede noch so kleine Verständigung, an der man selber beteiligt ist mit den Menschen dort. Man lässt die ja in gewisser Weise auch nicht allein und gibt denen das Signal, die Welt vergisst euch nicht. Ja, wir sind hier, wir kommen zu euch, wir sind gern eure Gäste. Und diese Wertschätzung jeder noch so kleinen Zwischenmenschlichkeit, an der man teilhaben darf, die finde ich enorm wichtig. Also für mich, aber auch für die Leute vielleicht dort, zumindest habe ich das so gehört. Und dann gibt es ja noch so ein sehr pathetisches Moment, was ich dann habe. Ich finde zum Beispiel, dass jeder Handschlag, den man hat oder jede Umarmung, die man macht mit Menschen in fremden Ländern, irgendwie die Welt ein bisschen besser macht. Das ist so mein Gefühl, irgendwie jenseits aller politischen Diskussionen, die wir haben. Diese Art von Völkerverständigung, die durch das Reisen zustande kommt, die finde ich enorm wichtig, und da sollte man, finde ich, auch absolut dazu beitragen.
Aber es gibt ja diejenigen, die tatsächlich so, wie Herr Friedl das vorhin gesagt hat, betonen, das will ich nicht. Also in ein rechtspopulistisch regiertes oder autokratisch regiertes Land will ich nicht fahren. Und wir hatten ja schon das Beispiel USA, und das ist natürlich auch tatsächlich in der gegenwärtigen Situation das prominenteste Beispiel. Da können wir beobachten, dass Trump tatsächlich als Touristenschreck wirkt. Die Zahlen gehen zurück. 17% weniger Touristen im März gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres in Westeuropa. Und aus Deutschland und Spanien sind es sogar mehr als 25% weniger laut International Trade Administration. Sind diese sinkenden Zahlen nicht doch Ausdruck eines gestiegenen politischen Bewusstseins unter Urlaubenden oder also vielleicht sogar eher unter Reisenden?
Es gibt ja noch einen anderen Effekt, den ich jetzt zwar nur aus zweiter Hand kenne, aber der durchaus plausibel erscheint, nämlich es wird ja auch die Einwanderungspolitik in den USA sehr viel restriktiver, und dies heißt konkret, dass der Grenzübertritt an Kompliziertheit gewinnt, dass die Wahrscheinlichkeit der Hürden größer wird. Das heißt, es gibt einfach ein gesteigertes Risiko, dass irgendwas an der Grenze gefunden wird, was dort nicht passt, und ich kann dann wieder zurückreisen.
Oder sogar inhaftiert werden, ja, genau.
Genau. Das heißt, das hat durchaus auch damit zu tun, mit einem ganz pragmatischen Umgang mit der Frage, naja, wenn ich dorthin reisen will, dann möchte ich ja das Land erleben und mich nicht, was weiß ich, dann in der Grenzzone aufhalten. Also einfach Risikominderung, und dann suche ich mir eben eine Destination, die auch spannend ist, wo ich zumindest dieses Problem nicht in dem Maße habe.
Aber Sie werden Probleme kriegen, Herr Friedl, glaube ich zumindest, auf dem gesamten Globus Länder zu finden, wo Sie kein Risiko haben. Ja, also man hat ja schon quasi ein ungutes Gefühl, wenn man nach Ungarn fährt oder in die Slowakei jetzt in Europa. Da gibt es zwar keine Probleme, schätze ich mal, mit Visavergabe oder mit Einschränkungen wie in den USA, was in Klammern gesagt wirklich eine wahnsinnige Enttäuschung ist. Ich finde, das ist so ein tolles Land und was da gerade draus wird, nur um das mal anzumerken, das ist wirklich erbärmlich. Aber ich frage mich, was gewinne ich, wenn ich heute nicht in die Vereinigten Staaten reise? Das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, so Konsumentenboykott zum Beispiel oder aus so einer Konsumentenethik heraus. Dann habe ich eine moralische Selbsterhebung. Ich kann sagen, das unterstütze ich nicht. Kann ich denn ein Land fahren, in dem ein Mensch wie Trump Präsident ist? Aber was habe ich selbst davon? Dem wird es egal sein, den Amerikanern schadet es wahrscheinlich eher noch. Also diese moralische Selbsterhebung, die stört mich ganz oft. Dieser Moralismus, der da eine große Rolle spielt. Ich verstehe, warum Leute das nicht machen, aber trotzdem würde ich gerne wissen, ich weiß nicht, ob die anderen beiden das teilen würden, diese Position. Was gewinne ich als Individuum, wenn ich Länder boykottiere? Und das sind dann wirklich sehr, sehr viele auf der Welt, die keine liberalen Demokratien sind.
Ja, aber ich möchte mich dazwischen schalten, bevor die anderen tatsächlich auf diese individuell zugespitzte Frage antworten, weil ich finde, das lenkt den Fokus ein bisschen in die falsche Richtung. Ich möchte dabei bleiben. Ethisches Reisen, ich fand es interessant. Die gemeinnützige Organisation Ethical Traveler gibt es ja und danach ist der Reisemarkt mittlerweile der weltweit größte Industriezweig. Das heißt im Umkehrschluss eben auch, dass die Reisenden politisch unglaublich mächtig geworden sind. Wo wir hingehen oder fahren und was wir tun, wenn wir dort angelangen, kann regelrecht die Welt verändern, heißt es da auf der Webpage von Ethical Traveler. Also was sagen Sie dazu?
Reisende haben einen wahnsinnigen Einfluss. Also ich meine, Deutschland ist ja Reiseweltmeister und ich kann selber aus meiner eigenen Perspektive sagen, Reisen hat mich zu einem offeneren Menschen gemacht. Und ich glaube einfach wirklich, wenn wir als Menschen miteinander reden, und das sehen wir ja in Hotels, leben wir oft mit vielen Nationalitäten Seite an Seite in Frieden. Tourismus steht für Frieden und für Völkerverständigung. Und das ist keine Phrase, sondern das ist so. Da, wo man miteinander redet, da entstehen auch im Normalfall keine Konflikte. Da tauscht man sich aus, man schafft Verständnis, man diskutiert. Und wir können einfach nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger durch die ganze Welt reisen, unsere eigenen Werte vorne anstellen. Ich kann einfach nicht hinlaufen und kann sagen, ihr müsst das jetzt anders machen, sondern das muss dann aufweichen. Ne? Schauen wir mal nach Ostdeutschland wieder, wo die Menschen einfach über Jahre, da ist eine Bewegung in Gang gekommen und irgendwann kam dieser friedliche Umbruch. Und das ist doch das Ziel und das braucht halt Zeit, das dauert halt.
Aber man kann doch nicht den Osten mit der Situation in den USA unter Donald Trump vergleichen.
Nein, das kann man nicht. Donald Trump ist ein schwieriger Fall. Also das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Also ich meine, was er in den letzten Wochen, Monaten anrichtet, das sieht man ja überall. Aber darf man deswegen jetzt nicht mehr in die USA reisen? Ich glaube, deswegen muss man jetzt gerade in die USA reisen, mit den Menschen dort reden, sich unterhalten, um zu verstehen und so auch zu sagen, wie wir das auf der anderen Seite der Welt sehen.
Das finde ich auch, wenn wir das von Ihnen, Frau Maul, zitierte ethische Reisen vorher, ja, aus dieser Studie, wenn man das mal irgendwie anders definiert und von einem anderen Blickwinkel sieht, dann könnte man doch sagen, natürlich ist man als Reisender und ist die Masse der Reisenden enorm politisch, aber das ist auch eine große Chance auch, wenn man in Länder reist, ist man als Reisender immer auch ein Überwacher, ein Beobachter und ich könnte mir vorstellen, dass Regierungen natürlich fürchten, dass sehr viele Menschen aus aller Welt in ihre Länder kommen und sehen, was da passiert und sprechen mit den Leuten und die erzählen, was da wirklich passiert über Homophobie, über was weiß ich, alles drum und dran. Also das hat doch auch eine politische Funktion, gerade dann und gerade, wie Sie auch gerade sagen, Frau Bude, erst recht dorthin zu fahren, um so eine Art Wächterfunktion auch einzunehmen als Reisender, dann bin ich natürlich auch in gewisser Weise politisch und vielleicht hat das Einfluss darauf, dass, weiß ich nicht, brutalere Tätigkeiten oder sonstige Einschränkungen eben nicht mehr in diesem Maße vonstatten gehen können, wie das in einem Land passiert, das sich völlig abschließen kann nach außen. Vielleicht wäre Herr Trump es ja sehr recht, wenn weniger Leute in sein Land kommen, dass es dann weniger internationales Aufsehen gibt, auch durch Postings, durch Instagram, durch was weiß ich wie. Also man hat ja auch eine Macht, eine sozialmediale Macht als Reisender, indem man Bilder in die Welt schickt oder Kommentare in die Welt schickt. Das ist doch eine große, finde ich, Chance, die man hat.
Urlaub als Gewissensfrage. Wohin darf man heute noch reisen? Das ist das Thema bei uns hier im Forum in SWR Kultur mit Anke Budde aus dem Vorstand des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, mit dem Schriftsteller, Philosophen und Essayisten Christian Schüle und mit dem Tourismuswissenschaftler Harald Friedl. Vielleicht noch eine persönliche Anmerkung. Also ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich genervt war, als eine Kollegin gerade jetzt fröhlich in die USA geflogen ist. Da war so ein Gefühl wie, das darf doch nicht wahr sein. Bei einer so klugen Frau, nach allem, worüber wir jetzt geredet haben, kennen Sie solche Gefühle auch? Ist das Ihnen in jüngster Zeit auch mal passiert, dass Sie so gefühlt haben oder gar nicht?
Ich würde da gern
direkt drauf einsteigen. Und zwar, wir müssen wirklich zwei Dinge unterscheiden. Diese Moralisierung besagt ja, ich habe so einen gewachsenen Wertehorizont, so wie ich es halt gelernt habe von meinen Eltern, von der Umgebung. Und an dem wird eher unreflektiert gemessen, sondern eher reagierend. Oh, wie kann der nur? Also moralische Empörung hat deswegen wenig mit einer ethischen Reflexion zu tun, weil eine ethische Reflexion ist anstrengend. Das merke ich, ich mache seit 25 Jahren Ethikseminare und die Leute sind immer fix und fertig am Schluss. Sie sagen, wow, ich habe jetzt völlig neue Perspektiven gesehen, weil es geht ja einfach einmal darum, sich simpel die Frage zu stellen, okay, ist es jetzt gut oder schlecht, dorthin zu fliegen? Warum? Warum nicht? Was haben wir denn überhaupt für Kriterien? Stimmt es überhaupt, was mir da in den Medien berichtet wird? Was will dieser Trump überhaupt? Ist überhaupt so wichtig? Und je mehr ich mich mit dem auseinandersetze, desto mehr komme ich dann auch zu dem Punkt, dass eigentlich die Basis für eine mögliche Beurteilung ziemlich dünn ist. Weil das Einzige, was ich wirklich über die Welt sagen kann, ist, es kommt drauf an. Das heißt, das, was ich für extrem wertvoll halte in einer Welt, die immer dynamischer, immer schneller, immer komplizierter wird, ist, dass die Leute ihr eigenes Hirn verwenden und sich einfach einmal überlegen, will ich das? Will ich das wirklich? Ist mir das wichtig? Warum ist mir das wichtig? Was kann ich dort machen? Dass sie eben wegkommen von dem schlichten, ja, ich konsumiere, weil das konsumiert alle, aha, jetzt fliegen alle dorthin, muss ich auch dorthin fliegen, also das war jetzt ein bisschen österreichisch, aber einfach diesem Herdentrieb folgen, sondern dass ich mir zumindest eine bewusste Entscheidung treffe und sage, ja, ich finde das für mich gut, weil aus dem und dem Grund und deswegen kann ich dazu stehen oder eben nicht stehen. Ich meine, ein viel größerer Grund, nicht in die USA zu fliegen, ist, dass das wahnsinnig ressourcenintensiv ist, wahnsinnig emissionsintensiv.
Ich finde es wichtig, dass Sie unterscheiden, Herr Friedl, zwischen Moral und Ethik. Ich sehe es genauso. Die ethische Auseinandersetzung ist die im praktischen Leben. Ja, die Frage, wie verhalte ich mich zu etwas, ganz konkret. Und was Sie schildern, ist im Grunde eine Auseinandersetzung mit dem Thema Reisen, noch bevor ich überhaupt losgefahren bin. Ich muss mir eine Haltung erstmal überlegen, warum ich dorthin fahre und warum ich in dieses Land fahre. Finde ich sehr wichtig, weil wir ja den mündigen Bürger gerne möchten und die mündige Bürgerin und wir immer stärker eigentlich das Gefühl haben, dass wir in puncto Vernunft und Wahrheit größere Schwierigkeiten haben, eine allgemeine Beschreibung von Wirklichkeit herzustellen miteinander. Es wird immer komplizierter, die Manipulationsmöglichkeiten durch Bots und Deepfakes werden immer größer und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass jede und jeder Einzelne irgendwie sich ein eigenes Bild von der Welt machen kann und deswegen muss man aufbrechen. Also wer sich die Welt nicht anschaut, der bleibt in der Weltanschauung stecken und der übernimmt vielleicht unreflektiert und unkommentiert und unkritisch etwas, was ihm vorgesetzt wird. Und das kann ja nicht das Ziel sein in Zukunft, sondern ich glaube, wir müssten von der Völkerverständigung, aber auch vom individuellen Verstand ausgehend sagen, es macht eigentlich immer Sinn, zu reisen, in diese Länder zu reisen mit dem Vorspann, dass man sagt, ich muss mir darüber klar sein, was mich erwartet und warum ich reise. Also insofern würde das für mich ein ethisches Individuum abbilden.
Um ein ganz praktisches Beispiel zu bringen, auch vielleicht als kleine Diskussionsprovokation, es gibt Reiseformen, wo man sagen kann, für die spricht wenig außer der Return of Investment der Investoren. Das ist zum Beispiel die Kreuzschifffahrt. Also auf extrem engen Raum sehr viele Menschen, die ihren Spaß haben. Wenn sie anlegen in den Hafenorten, dann strömen dort binnen kürzester Zeit wahnsinnig viele Menschen und machen ihren Druck äußerst unangenehm. Es bleibt wenig für die Bereisten, weil das mehr und mehr geboten und geliefert wird und sozusagen monopolisiert wird von diesen Schiffen und sie sind wahnsinnig emissionsintensiv. Also da würde ich sagen, Finger weg von eben gewissen Reiseformen, die sind hochgradig konsumtiv und lassen in einem äußerst geringen Ausmaß eine Begegnung mit den Menschen vor Ort zu. Das heißt, alles das, was wir bisher genannt haben, was für das Reisen spricht, trifft dort wenig zu.
Man dürfte sich ja auch mal fragen, ob die Kreuz Kreuzfahrt, Kreuzschiff oder Kreuzfahrtreise überhaupt eine ist, weil, wie Sie sagen, also Menschen, die im Grunde genommen das Schiff bereisen und auf dem Ozean bleiben, weder ein Interesse am Land haben, dann mal hier von Bord gehen, dann wieder zurückkommen und oft tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, weder konsumieren noch Geld in den Ländern lassen, finde ich nicht in dem Sinne Urlaub und auch in dem Sinne Reisen, in dem wir es jetzt gerade besprochen haben. Das wäre nochmal ein eigener Punkt, also Pro und Contra Kreuzfahrt. Was mir noch auf den Nägeln brennt, was ich wirklich wichtig finde, es gibt jenseits der USA und der Türkei ganz, ganz viele Destinationen in der Welt, die vom Tourismus leben. Also die leben von Reisenden, sie leben auch von Urlaubenden. Wenn man jetzt nicht dahin reisen würde, weil es jetzt politisch oder moralisch nicht opportun ist, dann würde man den Menschen, das wurde vorher auch schon mal angeschnitten, im Grunde genommen die wirtschaftliche Grundlage entziehen. So lasse ich das Geld dort. Ich weiß auch, dass das natürlich nicht immer gerecht verteilt wird und dass in der zweiten und dritten Reihe nach der Uferpromenade natürlich immer wieder Bilder von Armut und Alkoholismus auch zu sehen sind in diesen Ländern auf den Inseln. Und trotzdem würde ich meinen, Inseln oder bestimmte Länder auf der Welt haben sich dem Tourismus einfach verschrieben, beziehungsweise deren Regierungen auch. Und ich finde, das kann man auch moralisch betrachten, indem man das unterstützt, wenn ich dahin fahre. Das wäre so ein Aspekt, den ich wichtig finde.
Da würde ich gerne nochmal mit reinhaken. Und zwar, gerade wenn wir jetzt in die Regionen schauen, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Reisen. Es gibt in Deutschland hunderte ganz tolle mittelständische Reiseveranstalter, die sind spezialisiert auf einzelne Regionen, auf einzelne Zielgebiete. Und die haben dort eine ganz, ganz enge Verbindung in die Zielgebiete und geben dann, und das kann man mittlerweile bei vielen Reiseveranstaltern auch nachlesen, ich habe gestern gerade für einen Kunden von mir Reisen bei einem Berliner Veranstalter gebucht, da geht 60% des Reisepreises in die Region, direkt in die Familien. Das hängt nicht irgendwo in der Regierung oder in irgendeinem großen Konzern, sondern das geht direkt vor Ort zu den Menschen und hilft dort. Und was passiert dort, wo wir wirtschaftlich stark sind, passiert natürlich auch was mit Bildung. Je wirtschaftlich stärker man ist, desto gebildeter werden auch Menschen, desto mehr bilden die sich auch. Und da gibt es ja auch aus dem Tourismusbranche sehr, sehr viele Initiativen, die weltweit Schulen bauen, um Bildung in die Regionen zu bringen und damit natürlich auch etwas Gutes tun. Und auch das ist eine Form des Tourismus.
Also das ist in der Tat interessant. Ich wollte noch mal kurz auf dieses Zitat eingehen mit den fremden Wertvorstellungen und auf die Frage, sollte man nur in Länder reisen, deren Wertvorstellungen wir teilen? Weil es gibt ja auch diese Beispiele von Touristen, die auf Märkten in Marokko dann Verkäufer attackieren, weil die Hühner in einem zu kleinen Käfig halten. Also welche Rolle sollten Wertvorstellungen und die Informationen über Wertvorstellungen in den Destinationen spielen, wenn man sich für eine Reise entscheidet?
Ich würde das ein bisschen pragmatisch angehen. Also ich habe ja 10 Jahre sehr intensiv und 20 Jahre in Summe als Reiseleiter gearbeitet. Das heißt, ich war mit derartigen Situationen immer wieder konfrontiert. Und ich würde auch von daher dieses ethische Reisen auch von einem gesunden Egoismus her betrachten. Also der Versuch, ich will die Welt besser machen, ist immer sehr gefährlich, weil wir wissen ja so wenig über die Welt. Was soll denn für die Welt wirklich gut sein? Was soll der Maßstab sein? Wenn ich aber jetzt ganz pragmatisch denke, naja, ich will so agieren, damit mir keiner einen Stein nachschmeißt, dann folgt daraus, dass ich einmal schaue, okay, warum haben die das so? Wieso machen die das so? Ja, die haben ein anderes Verhältnis zu Tieren, wobei so anders ist das nicht, weil schauen wir an, wie die Schweine behandelt werden bei uns, bevor sie als Schweinschnitzel enden. Also ich bin zumindest pragmatischer Vegetarier aus eben diesem Grund. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit derartigen Moralisierungen, denn wir haben ja nur diese Dinge, die so grauslich sind, aus unserem Wahrnehmungsbereich gedrängt. Aber hinter den Kulissen, da läuft es industriell ab, dass es überhaupt nicht lustig ist. Im Grunde genommen profitieren wir immer noch von Sklavenarbeit, nur sind das eben Billigproduzenten, die irgendwo in Bangladesch oder sonst wo sind. Da interessieren wir uns nicht für die Arbeitsbedingungen, Hauptsache ich weiß nichts davon. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Wenn ich aber jetzt im Land bin, indem ich schaue, okay, wie kleiden sich die, wie sollte ich mich anpassen im Rahmen der Möglichkeiten. Im Jemen zum Beispiel habe ich das erlebt, also da bin ich selber dann zum Moralist geworden. Da war eine italienische Reisegruppe und die Damen sind da in ihre Spaghetti-Träger, wollten in eine Moschee reingehen und dort spielt, das war noch dazu ein Pilgerort. Das zum Beispiel finde ich nicht okay, wenn man in kurzen Hosen in Italien in der Kirche geht, wird man mit feuchten Fetzen vertrieben. Also sozusagen, man produziert sich dadurch unnötige Probleme. Umgekehrt aber, Wenn ich mit den Leuten auseinandersetze und frage, aha, wieso habt ihr das so, dann kann sich daraus durchaus ein interessantes Gespräch ergeben, aber eben im Sinne von Fragen. Und dann kriege ich raus, na ja, die haben keine anderen Möglichkeiten aus diesen und jenen Gründen oder warum auch immer. Dann kann Dissens zu einer Chance der Auseinandersetzung, des Miteinanderredens werden und dann vielleicht, dass ich sage, na ja, okay, vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn ich den Esel weniger prügel, weil er rennt deswegen auch nicht langsamer. Aber in dem Augenblick, wo ich mit der moralischen Keule komme, schaffe ich ja Widerstände, schaffe ich Druck und damit schaffe ich sogar das Gegenteil von dem, was ich vielleicht im Hinblick auf eine heile Welt erreichen möchte.
Was habe ich denn davon, mit moralischer Selbstgerechtigkeit in Länder zu fahren, die andere religiöse und kulturelle Vorstellungen und Traditionen haben als meine? Das ist natürlich so. Also in dem Augenblick, in dem Gleichheitsrechte von Frauen, queeren oder homosexuellen Menschen verletzt werden, bin ich innerlich auch auf Hab 8 und denke, das ist sehr ungut. Aber ich muss mir doch überlegen, warum ist das gekommen? Warum ist es da so? Und wie Sie sagen, man muss fragen. Und ich finde, diese moralische Selbstgerechtigkeit, die wir uns so ein bisschen angeeignet haben in ganz vielen Fragen in Europa, die dann in Deutschland zum Teil auch zu einer feministischen Außenpolitik geführt hat, die im Grundsatz nachvollziehbar ist. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass überall Frauen gestärkt werden, auf dem indischen Subkontinent oder in asiatischen Ländern. Aber es ist in gewisser Weise auch ein Verstoß gegen die eigenen Prinzipien, wie Sie auch sagen. Denn wir fordern immer gerne Toleranz und Respekt ein. Und das ist auch absolut richtig, sind aber selten bereit, wahre Toleranz gegenüber anderen walten zu lassen, die doch darin besteht, dass sich Werthaltungen, Handeln und so weiter das wertschätzen kann und akzeptieren kann, gerade weil ich es nicht teile. Das ist doch die wahre Toleranz, ja, dass ich es nicht teile und deswegen kann ich es wertschätzen und annehmen, ins Gespräch kommen. Ich muss es ja selber nicht betreiben. Das stört mich sehr, auch in Deutschland überhaupt, in allen kulturellen und politischen Auseinandersetzungen, immer diese moralische Selbsterhebung, diese Selbstgerechtigkeit, die mich sozusagen stärker macht, aber die eigentlich überhaupt gar nichts bringt als nur der Befriedigung meiner eigenen Gewissensprobleme.
Aber ich möchte nochmal auf das politische Veränderungspotenzial der Touristen und Touristinnen zurückkommen. Also wenn sich Menschen selber die Frage stellen, wohin kann man eigentlich noch reisen, nachdem ja die Autokratien und rechtspopulistischen Systeme sich immer weiter ausbreiten, ist diese Frage wirklich gar nicht berechtigt?
Natürlich ist die Frage berechtigt und die soll auch jeder für sich beantworten und sich selber stellen. Aber was passiert, wenn wir Länder boykottieren? Boykott bedeutet immer, dass man Menschen in ihrer Gruppierung lässt, dadurch sie auch aus ihrer Sicht in eine Opferrolle bringt. Dadurch radikalisieren sich Menschen und werden stärker, werden lauter. Ich glaube einfach definitiv daran, dass wenn wir miteinander reden, dass wir dann Verständnis fördern und dass wir dann auch unsere Meinung, unsere Haltung im Gespräch auch rüberbringen und damit auch Sehnsüchte wecken, auch Sehnsüchte bei anderen Menschen wecken. Weil wenn wir jetzt auch gerade mal beispielsweise in die Türkei schauen, wenn ich mich dort mit Hoteliers unterhalte, mit Menschen vor Ort, die sind wahnsinnig weltoffen und die sind auch nicht glücklich mit ihrer Regierung, leben aber trotzdem in ihrem Land. Und das ist doch, tut doch auch gut zu wissen, dass wir da auch dann die richtigen Menschen unterstützen, wenn wir dort Urlaub machen und eben ihnen auch zeigen. Und das war vorhin mal so eine Aussage gewesen, diese Umarmung, dieses Gespräch, Verständnis zeigen. Auch das kann ganz, ganz viel Gutes tun und auch das kann tatsächlich den Frieden fördern.
Vielleicht müsste man an dem Punkt nochmal eine Unterscheidung treffen. Es gibt Autokratien und Diktaturen, wo die Menschen überhaupt gar keine Chance haben zu wählen. Da wird fremdbestimmt, ja, da wird dann drüber gegangen. Und es gibt Länder, wie das in Italien der Fall ist, wie das vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht in Frankreich der Fall sein könnte mit dem Rassemblement National und so weiter, wo dann Menschen, wie bei uns auch die AfD, aktiv rechtsnationalistisch oder sehr rechte Parteien wählen. Das ist ein anderer Fall, meine ich. Aber der Großteil der Länder auf der Welt, die nicht liberale Demokratien sind, sind tatsächlich Autokratien und Diktaturen, wo die Menschen selten die Chance haben, irgendwas zu wählen und dahin zu reisen und zu sagen, guck mal, ihr seid nicht vergessen. Wir denken an euch, wir kommen in euer Land, wir sprechen mit euch, wir machen Fotos mit euch, wir tragen euch sozusagen als Bild in die Welt raus. Das finde ich einen enorm wichtigen Punkt. Und was das andere betrifft, da müsste sich jetzt jeder tatsächlich selber fragen, sollte Frankreich im nächsten oder übernächsten Jahr tatsächlich von Rechtsextremen regiert werden? Ja, hieße das denn dann, dass man da nicht mehr hinfährt? Und Frau Meloni in Italien ist eine Postfaschistin, würde man da auch nicht hinfahren? Also wo zieht man die Grenze, wenn sie über über politisch-ethisches Reisen eben die moralische Gewissensfrage stellen.
Aber da brauchen wir doch gar nicht so weit schauen. Schauen wir doch einfach mal hier in Deutschland, wo 30% fast die AfD wählt, die jetzt gerade als rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft wurde. Die Frage müssen wir uns da auch in unserem eigenen Land dann stellen.
Absolut.
Ich glaube, ja, aus soziologischer Sicht, aus tourismussoziologischer Sicht müssen wir allerdings das Ganze sehr viel ernüchterter betrachten. Die meisten Menschen überlegen sich, aha, wo habe ich ein sicheres Wetter, wo sehe ich was Schönes, und die machen überhaupt keine Überlegungen dazu. Und wenn sie sich Überlegungen machen, dann vielleicht, fühlt sich jetzt momentan nicht gut an. Aber diese differenzierte ethische Reflexion, wie sie wir hier anstellen und dann auch mit dem Ziel, ja, aber da kann ich mit den Leuten reden, das entspricht nicht der touristischen Praxis der großen Mehrheit. Und insofern sind es dann viel weniger überlegte, konzertierte Boykottmaßnahmen, wie sie die Frau Bude angesprochen hat. Das sind ganz seltene Phänomene, eben wie zum Beispiel Österreich vor fast 25 Jahren. Und die wurden auch gegenkompensiert. Ich denke, das sind eher einzelne Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, und die kommen eben zu ihren Schlüssen. Aber die große Menge, die orientiert sich an Möglichkeiten, wie sie ihre Erlebnisse maximieren können, wie sie die Sicherheit maximieren können und eben möglichst viel für ihr Geld kommen. Also wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass der Durchschnittsmensch ein Ethiker und Philosoph sei. Das entspricht nicht der Praxis.
Ja, Sie haben jetzt den Ist-Zustand beschrieben, Herr Friedl, aber wir wollten ja darüber nachdenken, wie es auch in Zukunft sein könnte angesichts der aktuellen Lage auf dieser Welt, und haben die Frage gestellt, wohin darf man heute noch reisen? Und zum Schluss vielleicht noch der Verweis auf Ihre Kollegin, die österreichische Reisejournalistin Maria Kappeler. Die kritisiert das Reisen, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, den Ist-Zustand als Konsumhandlung, und sagt, es ist normal geworden, alles zu kaufen. Wir kaufen und verkonsumieren die Welt. Und die sagt auch, Verzicht ist keine Lösung, es braucht einen Kulturwandel. Hat sie nicht recht?
Ja, nur den beschwören wir, glaube ich, seit es die Aufklärung gibt. Und ich meine, deswegen bin ich Ethiklehrer. Natürlich versuche ich hier meinen Beitrag zu leisten. Aber ich glaube, eine viel wichtigere Frage, die wir uns auch als denkende Menschen stellen müssen, ist, wie gehen wir damit um, dass der Großteil der Menschen einfach aufgrund der Hirnstruktur, wie sie ist und wie die Prägungen sind und wie die Einflüsse von Medien und Social Media und dem Ganzen ist, wie gehen wir damit um, dass die meisten Menschen eben lieber konsumieren als kritisch sich mit der Welt auseinandersetzen.
Ja. Das möchte ich jetzt aber zum Ende nicht so stehen lassen.
Aber ich glaube, das hat einen Grund, warum. Im Urlaub wollen wir unsere Ruhe, im Urlaub wollen wir uns entspannen, wollen wir ausspannen, und deswegen verschließen wir da auch gerne die Augen und setzen uns einfach mit Dingen nicht auseinander und sehen einfach nur das Schöne im Urlaub, und das ist auch okay, das ist auch gut, weil wir brauchen ja auch die Möglichkeit, dass der Körper runterfährt, damit der Körper wieder gesund werden kann, und ich glaube, es ist auch völlig okay, dass man sich nicht mit jeder Situation auseinandersetzen muss im Ausland, weil ich glaube, wir haben auch hier in Deutschland genügend Baustellen, mit denen wir uns hier intern auseinandersetzen müssen. Und deswegen dürfen wir uns auch dann die paar Wochen und Tage im Jahr auch gönnen und dürfen dort einfach mal die Augen zumachen und genießen.
Mit Blick auf die Uhr, die Schlussfrage an Sie alle drei. Was heißt hier und heute bewusstes Reisen? Vielleicht fangen Sie mal an, Herr Schüle.
Bewusstes Reisen heißt im Grunde, dass ich mir über meine Reisemotive im Klaren bin, dass ich mich bewusst entscheide, wohin ich reisen möchte. Und ich möchte eigentlich meinen Neffen zitieren, der halb so alt ist wie ich, der 25 geworden ist und der eine wunderbare Art zu reisen hat, weil diese Generation, die jetzt danach wächst, ja, die sind so geil und so interessiert an der Welt und auf die Welt. Ja, die fahren irgendwie nach Kolumbien, dann sind sie in Sri Lanka, dann sind sie in Ruanda, Länder, in denen ich lange nicht gewesen bin. Und da treffen die sich dann weltweit betrachtet. Also die internationale Reisecommunity, das ist kein Urlaub, wie man ihn quasi im Reisebüro bucht, das ist schon klar, das ist eine ganz eigene Form der Reise. Ich glaube, dass mit der jetzt kommenden Generation Z oder wie auch immer Sie es bezeichnen wollen, eine ganz andere Form von auch bewusstem und auch oft sehr politischem Reisen kommt, und das finde ich eigentlich sehr schön.
Frau Budde.
Ja, ich würde mich dem gerne anschließen. Junge Menschen sind politischer, als wir alle denken. Und die haben eine Meinung und die haben Bock, die Welt zu erkunden. Bewusstes Reisen, wir müssen uns einfach klar machen, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um. Natürlich gehört das auch zu der Wahrheit dazu. Ist es okay, für 5 Tage auf die Malediven zu fliegen? Aber nicht reisen kann natürlich nie eine Lösung sein, weil einfach der Tourismus weltweit zu wirtschaftlicher Stabilität beiträgt und damit eben auch Frieden und die Völkerverständigung fördert.
Herr Friedl, Sie haben das letzte Wort.
Wunderbar. Es ist letztendlich ein gesunder Egoismus, mich mit mir und der Welt auseinanderzusetzen, auch mit den fremden Welten. Ich kann dadurch auch ein gesünderes, langfristig nachhaltigeres Leben führen. Das heißt, Offenheit, kritische Auseinandersetzung mit sich und der Welt ist ein wunderbarer Weg und ich kann nur viele dazu einladen. Kurzfristig manchmal schmerzhaft, aber langfristig saugeil.
Urlaub als Gewissensfrage. Wohin darf man heute noch reisen? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Tourismuswissenschaftler Harald Friedl von der FH Johanneum Graz, mit Anke Budde vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft und mit dem Schriftsteller, Autor und Essayisten Christian Schüle. Ich sage herzlichen Dank. Mein Name ist Doris Maul. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.